Abedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, die 10 Minuten Eishockey heute ausnahmsweise auch mal an einem Mittwoch für alle von mir und von Bernd Schwickerath. Unser Geschenk zum Happy Announcement Day oder was weiß ich.
Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Nee, fort. Keine Ahnung. Guten Tag.
Genau, der DEB hat den Olympiakader oder die Olympiakader bekannt gegeben, gerade eben um 13 Uhr und deswegen sagen wir haben unsere erste Reaktion dann auch auf diesen Kader und deswegen nicht nur über die 10 Minuten Eishockey über Steady, sondern auch über den freien Feed unsere erste Reaktion. Sollen wir vielleicht mal durchgehen, einfach ganz schnell, ich zähle mal auf, Bernd, wer alles mit dabei ist. Also Grubauer, Franz Repp und Niederberger im Tor, dann in der Verteidigung Geibel, Gawanke, Wissmann, Seider, Wagner, Kelble, Müller und Müller, also Moritz und Jonas. Und im Sturm Stützle, Sturm, Stachowiak, Schütz, Samanski, Reichel, Ehl, Michaelis, Tiffels, Rieder, Tumi, Kahun, Petaka und natürlich Dreiseitel. Jetzt einfach mal aufgelistet, nicht nach Wichtigkeit oder nach Bedeutung oder nach Spielstärke. Ja, was ist unsere erste Reaktion? Wie sieht der Kader für dich aus? Erwartbar oder sind da schon so ein paar dabei, die du gesehen hättest in diesem Kader?
Oh, so beides. Also einerseits ist es erwartbar. Ich finde, da ist jetzt keiner bei, wo ich sagen würde, was will der denn da? Aber man darf auch nicht vergessen, wer da alles fehlt. Also gehen wir mal ein paar größere Namen durch. Also erstmal, dass Maxi Schuber nicht dabei ist. Das finde ich schon ein bisschen überraschend, weil gerade in der Verteidigung gibt es ja durchaus ein paar Probleme. Wer am gestrigen Abend beim Call dabei war mit Nico Sturm, hat das ja auch nochmal gehört, dass Nico Sturm ganz klar sagt, wir haben in der Verteidigung ein Problem. Und das hat er eigentlich erstmal auf die U20 bezogen. Also es gab eine Frage, ob er die U20 WM verfolgt hat, weil die ja bei ihm in Minnesota vor der Haustür war, und da hat er gesagt, ja, aber ne, so Verteidigung nicht so, hat das dann aber dann auch das große Rad gedreht und generell auf die deutsche Nationalmannschaft bezogen, dass auch da Verteidiger ziemlich rar sind, die höheren Ansprüchen genügen. Und dass dann Maxi Schuber nicht dabei ist, der zwar nur AHL spielt, aber immerhin mal so anklopft ans NHL-Tor und natürlich auch gewohnt ist, auf kleinem Eis zu spielen, das ist vielleicht schon ein bisschen überraschend, aber die größeren Namen sind natürlich im Sturm nicht dabei. Kein Leo Pföder, kein Yasin Elitz, kein Marcel Nöbels, kein Maxi Kastner, kein Patrick Hager. Ja, nicht alles davon ist überraschend, aber es ist natürlich trotzdem schon ein klares Statement, dass der Bundestrainer da deutlich oder ein paar Spieler nicht mitnimmt, vor allen Dingen so ein Pföder oder so Nöbels, die ja eher vor Offensive bekannt sind und wie ein nicht namentlich genannter Mensch aus Nürnberg uns dann eben mal in unsere interne Gruppe auch reinschrieb, ist das doch schon auffällig, wenn wir mal sehen, dass von den Top 12 deutschen Scorern oder Torjägern in der deutschen Eishockeyliga kein einziger dabei ist.
Wenn man jetzt Sam Duff McFalls, um wieder bei Nürnberg zu sein, nicht als Deutschen bezeichnet, der natürlich einen deutschen Pass hat und auch spielen könnte, so ist es, denn der ist nämlich da schon vorne mit dabei. Hatten wir die gleiche Diskussion nicht auch vor der Weltmeisterschaft 2023,
dass Deutschland dann Silber gewonnen hat? Dass es dann um Rollen geht und nicht nur darum, wer hat in seinem Verein Tore geschossen. Klar, du kannst nicht 12 Stürmer mitnehmen, die alle Torjäger sind, das ist klar, aber keiner von den 12, also man kann sie aber aufzählen, Fischbruch, Brandt, Blank, Bock, Kamera, Schmölz, Eder, Oswald, Pföder, Plachter, Hager, Rieder, das sind jetzt nicht, doch, Rieder ist ja dabei. Also das sind natürlich jetzt nicht alles Namen, die man bei Olympia erwartet hätte, aber dass kein einziger dabei ist, dann schon auffällig.
Ja, und eben Duff McFalls eigentlich auch in der Reihe als Spielberechtigter für Deutschland. Von der Weltmeisterschaft 2023 fehlen noch Strahlmeier im Tor, Hüttl in der Verteidigung, Kasten hast du, glaube ich, schon aufgezählt, oder? Mhm. Fischbuch fehlt auch noch und Zuramius Vareika, Widerer verletzt ist und die anderen beiden hätte ich jetzt auch nicht gesehen in diesem Kader aktuell. Dazu auch im Tor Arno Tiefensee nicht dabei, sondern eben hinter Grubauer, Franz Repp und Niederberger. Und insgesamt, wenn man sich das anschaut, wenn du zu Olympia willst, musst du in den bei den Top 4 zumindest vom Namen her spielen. Ne? Also bei Mannheim, Berlin, München und Köln. Aus diesen DL-Clubs setzen sich nämlich die Spieler zusammen, die eben im Kader sind. Sechsmal Mannheim mit Franz Repp, Kelble, Gawanke, Schütz, Michaelis und Ehl. Viermal Berlin mit Wissmann, der auch mit dabei ist, obwohl er noch nicht gespielt hat in der DL in dieser Saison. Jonas Müller, Geibel und Tiffels. Dreimal München mit Niederberger, Wagner und Rieder. Und zweimal Köln mit Müller und Tumi. Das sind die vier DL-Clubs, aus denen die Spieler kommen. Dazu einmal natürlich National League, Schweiz, Lausanne, Kahun. Und dann halt sechsmal NHL, Dreiseitel, Stützle, Petaka, Sturm, Seider, Grubauer. Und dreimal AHL mit Reichel, Stachowiak, Samanski. Das ist der Kader der deutschen Mannschaft.
Ja, da müssen wir vor allem über Kai Wissmann reden, weil natürlich rein von seiner Qualität her gehört er diese Mannschaft, brauchen wir ja gar nicht drum herum zu diskutieren. Er ist nach Moritz Seider der zweitbeste deutsche Verteidiger. Aber er hat immer noch nicht gespielt. Und wir haben jetzt, nicht ganz Mitte Januar, aber es wird langsam eng, würde ich sagen, ne?
Ja, hieß ja ursprünglich auch mal, dass oder beim letzten Gespräch, Pressegespräch mit Harold Kreis hat er so gesagt, dass er ganz zuversichtlich ist, dass er sogar im Dezember noch spielen wird. Das ist jetzt nicht passiert und jetzt, wie gesagt, die erste Januarwoche ist dann auch schon wieder rum. Ja, mal schauen, wann dann Kai Wismar mit dabei ist. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal schon vorausgeblickt, die rechte Seite in der Verteidigung, da ist jetzt Seider mit dabei, Wismar aber nicht ganz fit oder beziehungsweise nicht gespielt, ja, frisch aus einer Verletzung. Gawanke auch nicht so der Faktor in der Nationalmannschaft, wie erwartet, aber die drei sind jetzt mit dabei auf der rechten Seite in der Verteidigung. Ja, und auf der linken Seite so die ersten drei Verteidiger, dann die beiden Müllers und ja, dann Kelble und dazu eben noch Wagner als Defensivverteidiger. Und Geibel, der mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, vielleicht war auch die Frage Geibel oder Mick aus Berlin und dann die beiden statt oder Geibel statt Zuba, auch das ist für mich ein bisschen eine Überraschung, aber ja. Das Thema Rollen, ne, das Kreis ja auch schon angesprochen hat. Du brauchst natürlich auch Defensivverteidiger, welche die Unterzahl spielen. Du brauchst läuferisch starke Stürmer. Ich finde, da ist schon auch wieder ein großer Fokus, ne, aufs Tempo, auf auch natürlich körperliche Präsenz. Vielleicht ein bisschen mehr auf Tempo als auf körperliche Präsenz, oder?
Ja, absolut. Also das hat Harold Kreis ja auch gesagt, dass es ihm vor allem auf Tempo ankommt. Also natürlich auch auf körperliche Präsenz, weil dann kannst du davon ausgehen, ja, die NHL-Spieler dürfen da nicht ganz so durch die Gegend rumpeln, wie sie es in der eigenen Liga dürfen. International wird ja anders gepfiffen, aber trotzdem wird das auch ein hartes Turnier werden. Aber Tempo ist das entscheidende Kriterium. Das hat Harold Kreis ganz klar gesagt.
Dann schauen wir noch kurz auch zu den Frauen. Da gibt's kaum Überraschungen oder eigentlich keine Überraschung. Wir haben ja auch schon gesagt, die letzten Male, als wir drüber gesprochen haben, dieser Kader steht eigentlich so seit den letzten Turnieren und auch Olympia-Qualifikationen. Bitter ist es für Tabea Botthoff, die sich ja mitqualifiziert hat, die auch fester Bestandteil dieser Mannschaft war in den letzten Jahren und die nicht mit dabei ist bei Olympia, weil sie sich im Testspiel gegen Österreich bei einem Check verletzt hat in Memmingen bei diesem Spiel. Also die fehlt. Nina Jobst-Smith ist mit dabei. Die ist jetzt auch kurz vor ihrem PWHL.
Der Kai Wismar an der Frauen, meinst du?
Ja, genau. Genau, ne, eine extrem wichtige Spielerin, auch vom Spielertyp, ähnlich wie Kai Wismar bei den Männern, lustigerweise auch noch eine Rechtsschütze, ne? Also da passt, da kann man schon wirklich den Vergleich ziehen, hat aber auch noch nicht gespielt in dieser Saison in der PWHL, ist jetzt aber runter von der Injury Reserve List, also ist da deswegen auch im Kader, weil sie wohl in den nächsten Tagen dann auch ihr Debüt geben wird für Vancouver und dann nur noch so bei den jungen Spielern, also Matti Heine, dass die mit dabei ist mit ihren 16 Jahren, das ist natürlich für sie eine tolle Geschichte.
Absolut, aber ich finde grundsätzlich sind sonst eigentlich keine Überraschungen dabei. Es ist der Kader, den wir so erwarten konnten, hatten wir ja vorher schon gesagt, dass bei den Frauen der Kader relativ sich von alleine aufstellt, bei den Männern war es natürlich anders.
Soweit also die erste Reaktion auf die Olympiakader aus deutscher Sicht. Natürlich haben mittlerweile ja fast alle auf die Schweizer warten wir noch. Also ich habe noch nicht gesehen den Schweizer Kader. Haben fast alle ihre Kader bekannt gegeben und wir wollen das dann auch mal ja, ausführlich dann nochmal besprechen. Im freien Feed, im Rahmen unseres Olympia-Countdowns natürlich auch zu schauen, wer ist da bei Kanada, USA, Schweden, Finnland dabei und nicht mit dabei bei Tschechien. Also bei den Favoriten auf die Medaillen. Das machen wir eben in den nächsten Tagen im Rahmen des Olympia-Countdowns.
Jason Robertson. Oh, aber das besprechen wir noch.
Ja, es gibt ein paar, es gibt echt interessante Diskussionen natürlich auch. Ne?
Und was wir auch machen werden, also sind wir nicht die Ersten, aber wir werden euch mal erzählen, was Kanada denn so für einen B-Kader aufstellen könnte. Und dann diskutieren wir mal darüber, ob der nicht besser ist, als so ziemlich alt, was alle anderen Nationen da mitbringen. Aber dann machen wir auch ein andermal.
So, dann schauen wir zur U20-Weltmeisterschaft. Auch schon wieder ein Tag her oder über einen Tag, dass da die Entscheidung gefallen ist. Aber wir haben es hier noch nicht besprochen, weil gestern Feiertag war, zumindest in Bayern. Schweden holt sich Gold zum ersten Mal seit 2012. Erst zum dritten Mal überhaupt. Ja, sie waren jetzt auch mal fällig, die Schweden in den letzten Jahren. Diese Generation, die dann teilweise an der USA gescheitert ist oder auch schon mal im Halbfinale gegen Finnland ausgeschieden ist. Die waren auch nah dran an der Goldmedaille. Jetzt holen es die Schweden um Anton Frondell und Ivar Stenberg schlagen also die Tschechen, obwohl es auch wieder ein geiles Finale war. 3-0 Führung für Schweden und dann die Tschechen, die nochmal aufkommen. Also ich feiere dieses Finale überhaupt, dass die beiden da reingekommen sind. Ich finde es auch, es ist absolut verdient, dass die um Gold gespielt haben. Ja. Ich fand auch richtig geil, wie die Tschechen im Halbfinale schon gespielt haben gegen Kanada. Nicht irgendwie so ja defensiv und gemauert. Nein, mit Forecheck, mit Scheibengewinnen, mit spielerischer Qualität, mit Tempo, mit technischer Qualität und giftig. Und die Schweden halt vielleicht dann nochmal den Ticken besser jetzt auch im Finale. Die Schweden haben haben in jedem Spiel geführt. Die Schweden haben natürlich auch jedes Spiel gewonnen bei diesem Turnier. Also verdienter Sieger und ein Ivar Stenberg, der zwar jetzt es nicht ins All-Star-Team geschafft hat, weil Frondell vielleicht dann nochmal präsenter war im Sturm über das komplette Turnier. Aber Stenberg hat jetzt in der K.O.-Phase 6 Punkte gesammelt in diesen 3 Spielen. Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also 2 Punkte pro Spiel. Und ich finde auch, dass er nochmal eine Entwicklung durchgemacht hat bei diesem Turnier. Also dass er technisch gut ist, dass er es auch mit 2, vielleicht 3 Gegenspielern teilweise aufnimmt, dass er die Scheibe lange hält, dass er auch zeigen will, was er technisch kann. Das war von Anfang an zu sehen. Aber ich finde, in der K.O.-Phase hat sich das auch in Punkten nochmal mehr wiedergespiegelt und hat in wichtigen Situationen dann Tore gemacht oder vorbereitet. Also für mich natürlich dann, weil er eben jetzt so sich auch duelliert mit Gavin McKenna um den Nummer-1-Pick, dann schon auch nochmal der rausgestochen ist bei diesem Turnier. Aber insgesamt diese schwedische Mannschaft hat echt Bock gemacht, der zuzuschauen.
Total. Und wo du das mit dem langen Puck halten ansprichst, hast du das, ich glaube, 3-0 war das, wo Stenberg da irgendwie, dass er 13 Sekunden am Stück den Puck gehabt, das ist im Eishockey ja eine Ewigkeit, und wie er da rumkurft und dann noch einen Spieler bedient, der dann abzieht von der Seite. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken. Allerdings muss man sagen, wenn man mal rein auf die Scorerliste guckt, da sind natürlich die Kanadier vorne, ne? Also Haig, McKenna und Parek sind ganz vorne. Dann kommt erst der erste Tscheche, dann kommt zwei Schweden, dann wieder 2 Kanadier. Das heißt, von den Top 8 Scorern sind 5 Kanadier. Und da muss man natürlich die Frage stellen, war das Team zu top-heavy und war es irgendwie nicht breit, kann man ja eigentlich nicht sagen, bei einer Mannschaft, die so eine Tiefe grundsätzlich hat. Ne? Aber es ist schon auffällig, dass die Kanadier so einzelne Spieler haben, die völlig abgegangen sind und dann Teams, die weitergekommen sind, eher so 1, 2 vorne dabei haben und sonst eher über die Tiefe gekommen sind.
Ja, wobei man halt sagen muss, letztes Jahr war die Diskussion, warum lassen die Kanadier zum Beispiel Michael Mieser zu Hause, der ja dann Topscorer geworden ist in der OHL, und warum lassen die Scorer zu Hause und schauen eher auf die Tiefe und eben auf die Rollen, und dieses Jahr haben sie die Scorer mit dabei und dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Unter dem Strich hat Kanada jetzt Bronze gewonnen, oder ja, aus kanadischer Sicht nicht gewonnen, sondern Bronze noch bekommen, zumindest eine Medaille, nachdem man zweimal hintereinander im Viertelfinale raus ist. 6-3 gegen Finnland. Die Finnen haben mich übrigens auch sehr überzeugt. Natürlich bitter, dass sie so knapp verloren haben in einem Halbfinale dann gegen Schweden und jetzt so ein bisschen mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen als Vierter. Aber unterm Strich ist halt dieses 4-6 von Kanada im Halbfinale gegen Tschechien entscheidend dafür, dass sie keine Goldmedaille geholt haben. Oder halt
nicht und die dritte K.O.-Spiel-Niederlage in Folge gegen Tschechien. Ja. In den vergangenen beiden Jahren war es ja jeweils Viertelfinale, jetzt ist es Halbfinale. Und wenn wir uns an dieses erste Spiel dieses Jahr erinnern, wo die Kanadier da richtig provoziert haben, also erstmal, dass sie beim Warmmachen schon über die rote Linie gegangen sind und dann mal so einen Ellbogen ausgepackt haben, nachher haben sie den Tschechen den Handschlag verweigert. Also das fand ich schon ein bisschen peinlich. Und auch wenn ich eigentlich grundsätzlich ein Sympathisant von Kanada bin, hat es mich doch ein bisschen gefreut, dass sie dann jetzt wieder gegen die Tschechen verloren haben, weil ich dachte, wer so das Maul aufreißt, vor allen Dingen warum? Also ich meine, sie hatten 2 Spiele verloren, es ist ja nicht so, als hätten die Tschechen die irgendwie betrogen oder dreckig gespielt oder so. Sie haben einfach verloren. Und dann jetzt da irgendwie so eine Rivalität herauf zu beschwören, ja, die Quittung dafür haben sie ja im Halbfinale wieder bekommen.
Und Stichwort, vielleicht haben die Kanadier dann doch, weiß ich, zu viel auf die Topspieler geschaut oder Scoring, also weiß ich nicht, kann man nochmal diskutieren, aber unter dem Strich muss man auch einfach nochmal sagen, bei Kanada hätten auch ein Macklin Celebrini, der für die
und Matthew Schaefer
nominiert worden ist, und Matthew Schaefer spielen können. Ja, die sind noch unter 20, also die wären noch berechtigt, aber sind halt einfach schon etabliert in der NHL, sind da jetzt ja mittlerweile schon Top-Spieler in der NHL. Und die hätten sicherlich dieser kanadischen Mannschaft auch nochmal gut getan. Also das
was mich ein bisschen überrascht hat, Entschuldigung, was ich ein bisschen überrascht hat bei den Kanadiern, Carter George gilt ja als so das größte Torwarttalent des gesamten Turniers. Und das ausgerechnet der im Halbfinale dann nicht gespielt hat. Ich meine, im Spiel um Platz 3 hat er dann wieder gespielt, hat auch stark gehalten. Aber im Halbfinale hat Jack Ivankovic gespielt. Und ja, ich will nicht sagen, es lag an ihm, wobei er natürlich mit 68% Fangquote jetzt überhaupt nicht gut aussah. Aber es hat mich dann doch schon gewundert, dass man seinen besten Torwart im Halbfinale nicht bringt. Klar, du hast viele Spiele und denkst vielleicht auch, dieses Back-to-Back-to-Back, mehr oder weniger, das geht nicht so richtig, da muss man mal was wechseln. Aber gerade im Halbfinale gegen Tschechien, gegen die Mannschaft, gegen die es eh schon so schwer war in den letzten Jahren, dann nicht einen Top-Torwart zu bringen, komisch.
Ivankovic, wie schreibende Kollegen sagen, oder Ivankovic, wie Kommentatoren sagen, ja, die den Namen halt richtig aussprechen.
Natürlich, ich bin Europäer, weißt du, ne?
Nein, aber also er hat sich diesen Job ja auch dann gesichert im Laufe des Turniers. Also war dann, das ist ja oft so dann bei
den Nationen. Ja, er hat gegen Lettland und Slowakei wirklich 2 richtig starke Spiele gemacht, gar keine Frage. Jeweils nur ein Gegentor, es war jetzt nicht so, als wäre das irgendwie eine Katastrophe und du denkst, warum setzt sie den ein? Aber wenn George halt so als das Torwarttalent gilt, auf das Kanada seit Jahren ja wartet, weiß ich nicht, ob du den dann im Halbfinale nicht doch bringen sollst.
Glückwunsch an Schweden zur Goldmedaille bei der U20-Weltmeisterschaft und auch nochmal Glückwunsch an die Tschechen. Natürlich ist das bitter, dieses Finale zu verlieren. Die Tschechen warten seit jetzt 25 Jahren auf eine Goldmedaille. 2000 und 2001 haben sie die einzigen beiden Goldmedaillen geholt. Und ja, zum ersten Mal seit 2012, als die Schweden halt zuletzt gewonnen haben, heißt der Sieger bei der U20-Weltmeisterschaft nicht Kanada, ja, USA oder Finnland. Also da so ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht.
Die Schweden hatten von ihren vorherigen 9 Finals 8 verloren. Das fand ich auch krass. Also ist ja nicht so, klar, die Schweden hatten lange nicht gewonnen, haben wir schon im Vorfeld thematisiert, aber ist ja nicht so, als hätten die so vorher schlecht gespielt. Sie hatten doch auch diese absurde Serie von irgendwie mehr als 50 Vorrundenspielen in Folge gewonnen. Sie haben halt immer nur dieses blöde Finale verloren und das haben sie jetzt auch geschafft. Also einerseits natürlich ist eine lange Durchstrecke vorbeigegangen, andererseits war es auch logisch, dass die irgendwann mal wieder was reißen. Wenn du ständig im Finale bist, wirst du halt irgendwann auch mal eins gewinnen.
Ja, das, also kann man schon so sagen, dass sie da einen Fluch einfach auch jetzt bezwungen haben, ne? Also, ja, also als Gruppenmannschaft waren die ja eh sensationell und jetzt auch mal in der K.O.-Phase. 2006 bis 2020 war es kein einziges Gruppenspiel verloren, 54 Siege hintereinander in der
Gruppe. Und die haben ja da auch gegen Top-Teams gespielt, ne? Also sie haben ja da regelmäßig Kanada, USA und Finnland oder sowas geschlagen, ne?
54 Siege in Serie, ne? Ja. Aber das bringt natürlich keine Goldmedaille. Wenn du das Finale gewinnst, kriegst du Gold. Und das hat
Schweden. Danke, Herr Fetzer. Sehr schön. Wieder alle was gelernt heute.
Ist schön. Dann schauen wir in die DEL, würde ich sagen, oder? Ganz kurz den Spieltag von gestern.
Die Eisbären sind zurück. Die Eisbären sind zurück. Gewinnen 3:2 in München. Aber ich meine, jetzt mal ernsthaft, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, alles ist vergessen, was bei den Eisbären schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, das war ein Sieg, der weit wichtiger ist als 3 Punkte.
Und Liam Kirk hat jetzt im 7. Spiel in Serie ein Tor geschossen, mindestens 1, 11 Tore in dieser Phase. Also das ist schon wirklich eine geile Streak. Der längste liegt, wenn mich alles täuscht, bei Jan Austen mit 12 Spielen in Serie, in denen er mindestens ein Tor geschossen hat. Kirk jetzt bei 7 Spielen ist die längste Serie dieser Saison. Also die Eisbären melden sich jetzt in dieser Phase so ein bisschen zurück und die Kölner Haie sind, glaube ich, auch nicht so schlecht drauf.
Oder? Ja, ich glaube, was haben die jetzt? 10 Siege in Folge. Übrigens gibt es da auch einen Mann, der ständig trifft. Nämlich Maxi Kammerer, der hat jetzt immerhin 6 Spiele in Folge getroffen und das ist ja ganz nett, wenn dir dann so ein McLeod ausfällt oder zwischendurch mal so ein Snar, ja, dann kommt einfach Kammerer, dann kommt einfach Bock, die anfangen Tore zu schießen und ja, dann läuft's für die Haie und wie gesagt, 10 Siege in Folge und seit 20 Spielen nicht verloren und in dieser Zeit, in diesen 20 Spielen ist das zweitbeste Team, wenn wir auf Niederlagen gucken, München mit 5 glatten Niederlagen, Köln hat 0. Jetzt schon 9 Punkte Vorsprung. Wir überlegen, dass ja Ingolstadt vor nicht allzu langer Zeit an der Tabellenspitze stand, auch sogar mit ein bisschen Vorsprung und jetzt haben die Ingolstädter auf die Kölner schon 12 Punkte Rückstand. Also wie die Kölner gerade aufdrehen, ist wirklich sensationell. Sie haben den zweitbesten Sturm, die dritt- oder viertbeste Abwehr. Eine dritte, glaube ich, ne? Ja, also da läuft es auf allen Ebenen und jetzt Brückmann auch wieder da und ist irgendwie völlig egal, ob dann Juwon im Tor ist oder Brückmann, die halten einfach alles, vorne treffen sie die Bude, haben natürlich im entscheidenden Moment gerade auch das richtige Glück, wenn wir sehen, Oliver Kaski, oder sagen wir mal so, klar, die Kölner sind gut gestartet, waren am Anfang die bessere Mannschaft, dann fällt dieses 0-1, stark gemacht von Jake Usdorf, er kämpft die Scheibe, geht alleine durch und tanzt dann sozusagen oder fährt um Brückmann rum, da machen die Kölner den Ausgleich, dann machen sie das 2-1, auch durch so ein Kontertor und dann war das Spiel so auf Messerschneide und dann schießt Kaski irgendwie den Puck irgendwie 6 Meter am Tor vorbei. Der wird aber abgefälscht durch Hendrick und landet im Tor. Also gerade klappt natürlich auch alles bei den Kölnern, muss man sagen. Wobei ich jetzt überhaupt nicht einer bin, der sagt, dass die Kölner da oben stehen, ist irgendwie Glück oder so. Aber zusätzlich zu ihren ganzen Qualitäten kommt halt auch noch das nötige Glück dazu.
Ich war gestern in Ingolstadt gegen Frankfurt. Also Frankfurt hat wirklich kein schlechtes Spiel gemacht, hat lange auch mitgehalten, hat im zweiten Drittel auch Chancen gehabt auszugleichen. Ingolstadt, ja, nachdem sie davor 3 in Serie verloren haben, jetzt so ein bisschen wieder zur Spielweise von dieser guten Serie da. Sie hatten mit 11 Siegen zurückgefunden und es ist halt einfach unglaublich eng, ne? Ingolstadt ist jetzt da wieder auf den 4. Platz gesprungen und gerade so hinter Köln kann viel passieren. Da sind aktuell Straubing und Mannheim und Ingolstadt ist ja da auch dran. München ebenfalls nah dran und dann ist eben schon dieser kleine Sprung mit 8 Punkten. Bremerhaven hat 5-mal jetzt in Serie gewonnen, mhm, sich da auch wieder voll etabliert in den Top 5 und dann ist halt die Frage der Top 6 und dann die Frage, ob Berlin da halt nochmal hinkommt, ne? Da ist jetzt der Abstand aktuell auf die Top 6 bei den Berlinern, ja, 4 Punkte auf Bremerhaven. Das ist natürlich schon das Ziel für Berlin, da direkt ins Viertelfinale zu kommen. Und hinten halt Frankfurt zwar verloren, aber Dresden auch wieder verloren. Heißt, das sind aktuell wieder 13 Punkte Rückstand von Dresden auf Frankfurt. Vor dem Wintergame, das wir am Samstag
haben. Genau, Wintergame ist auch noch. Und Iserlohn gewinnt ja schon wieder. Also bei den Iserlohnern läuft wirklich jetzt nur 3-2 nach Penalty schießen in Augsburg. Aber auch in Bremerhaven haben sie gepunktet, davor Nürnberg geschlagen. Dann einmal gegen Köln verloren, gut, das machen alle. Davor in Straubing gewonnen, gegen Schwenningen gewonnen. Also Iserlohn kommt langsam so richtig gut da unten raus. Aber man muss natürlich auch über den gestrigen Gegner reden, nämlich bei Augsburg läuft es natürlich wiederum komplett in die andere Richtung. Gab nur einen Sieg in den letzten Wochen mal gegen Schwenningen und wir müssen natürlich über Florian Elias reden. Da gab es eine Stellungnahme der Augsburger, dass er vereinschädigendes Verhalten gezeigt hätte und erstmal auf absehbare Zeit oder nee, einfach gar nicht mehr für Augsburg spielen wird. Und er selber hat dann ja auch eine Stellungnahme abgegeben bei Instagram und hat gesagt, dass er sich in Behandlung begeben hat. Es ist alles nicht so konkret. Ne? Das kennt man ja eh, dass das dann nicht ganz so genau gesagt wird, was da los ist. Aber er spricht halt von gesundheitlichen Problemen, hätte sofortige Konsequenzen gezogen und er bekommt seit dem 1.1. professionelle Hilfe in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie gesagt, wir spekulieren da nicht rum. Wir wissen nichts Genaueres. Was es aber gibt, ein Artikel in der Augsburger Allgemeine, in der noch steht, dass die Polizei gegen einen 23-Jährigen ermittelt wegen eines Gewaltverbrechens und die Zeitung geht davon aus, dass nach ihren Informationen sei das halt Florian Elias.
Ja, das ist eine unschöne Sache und kann da Florian Elias nur alles Gute wünschen, wenn er sich auch selber jetzt geäußert hat und von psychischen Problemen da spricht oder schreibt, dann wünschen wir ihm, dass er das in den Griff bekommt.
Absolut. Dann gehen wir nochmal schnell rüber in die NHL. Da war ja gestern auch ein sehr großer Spieltag. Wir haben jetzt überhaupt keine Zeit, uns das alles genauer anzugucken. Aber es gab zumindest so ein paar Highlights. Und für eins hat mal wieder der Kollege McDavid gesorgt, ne?
Ja, ist das was Besonderes für Connor McDavid, einen Hattrick zu schießen? Das ist doch irgendwie ein normaler Tag im Office, oder? Für ihn.
Ja, fast, würde ich auch sagen. Aber drei Tore sind ganz nett. Und auch wenn es bei den Oilers natürlich immer noch nicht so läuft, wie sie wollen, sind sie zumindest wieder relativ klar auf dem Playoff-Platz. Auch Herr Dreisaitl ist weiter ganz gut drauf. Ein Tor, zwei Vorlagen. Und das verrückteste Spiel des Abends war für mich aber ganz klar New York Islanders, New Jersey Devils 9-0. Also, dass die Islanders mal ein Spiel gewinnen können, dass die Devils mal eins verlieren können, ist jetzt nicht ganz überraschend, aber 9-0. Und vor allem haben die Islanders dafür nur 24 Schüsse gebraucht. New Jersey wiederum hatte 46 Schüsse und schießt kein einziges Tor. Wir reden da über eine Schusseffizienz von 37,5% bei den Islanders. Und besonders auffällig, die vierte Reihe macht 5 Tore. Anthony Duclair ein Hattrick und Herr Sizikis macht auch 2 Tore. Also bisschen strange, oder? Dass alleine die letzte Reihe oder die vierte Reihe von den Islanders 5-0 gewinnt gegen New Jersey.
Ja, die Claire sogar 5 Punkte da, also 3 Tore und nochmal 2 Assists. In der Bissl Hockey Fankurve wurde schon spekuliert, ob da vielleicht die Devils überhaupt gar nicht auf dem Eis waren, aber dann wäre es vielleicht noch höher aus.
Vielleicht hätte er 46 Mal aufs Tor geschossen, weiß ich ja nicht. Herr Matthews trifft übrigens auch wieder, ne? Also die Leafs, da läuft es ja so langsam wieder ganz gut. Haben von den letzten Moment, was sind es? Ich glaube, 5 von 7 gewonnen zuletzt und Matthews selber trifft auch wieder regelmäßig das Tor. Übrigens haben wir, das hast du ja alleine gemacht, ich habe mir mal so überlegt, als es jetzt hieß, Matthews ist der ewige Top-Torjäger der Leafs-Geschichte, wie kann es denn sein, dass bei so einem großen Club, der seit 180 Jahren NHL spielt und 1000-mal Meister wurde, wie kann man denn da unter 500 Tore brauchen, um Top-Torschütze zu sein? Fand ich ein bisschen strange. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat Matthews allein in den letzten 3 Spielen jetzt 6 Tore gemacht, kommt also langsam in Olympiaform. Den Sieg gab es dann gegen Florida, ne? Da gewinnt jetzt auch nicht jeder. Unter anderem haben dabei nämlich zuletzt die Colorado Avalanche verloren und die haben jetzt 2 lange in Folge. Die haben auf ihrer Florida-Tour beides verloren. Also erst bei den Panthers und diese Nacht dann noch in Tampa Bay.
Es heißt dann auch, dass sie jetzt in den letzten beiden Spielen genauso viele Niederlagen kassiert haben wie in den ersten 40 Spielen nach 60 Minuten, oder?
Exakt.
Das ist auch krass. Aber auch 2 Niederlagen nach 40 Spielen ist halt auch brutal. Also 2 Niederlagen nach 60 Minuten in der ersten Saisonhälfte ist schon auch Wahnsinn. Also um Colorado muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Das waren heute mal längere 10 Minuten und eben besonders, dass sie auch an alle gehen, weil es auch ein besonderer Tag war mit der Verkündung des Olympiakaders, der Olympiakader. Und ja, wenn euch das so taugt, die nicht bei Steady mit dabei sind, könnt ihr natürlich gerne auch die 10 Minuten Eishockey abonnieren über steady.de/bisselhockey für nur 3 € im Monat und ihr könnt das Ganze auch 30 Tage lang testen. Für alle, die da schon mit dabei sind, gilt natürlich ein Dankeschön und dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Tagen mit einem längeren Blick auch auf die Olympiakader.
Genau, denn auch dort haben wir ja ein Crowdfunding laufen. Nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Die erste Stufe haben wir ja schon erreicht, aber es geht natürlich weiter und da werdet ihr in den nächsten Tagen dann auch mal wieder Olympia. Wie nennst du es jetzt? Countdown, Update? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du es dir ausgedacht hast. Auf jeden Fall machen wir das und da geht es dann nicht nur um den deutschen Kader, sondern natürlich auch um Kanada und die USA und Schweden und Finnland und wenn da Tschechien und wenn da sonst noch so alles dabei ist. Also da wird noch diverser Olympia-Content kommen in den nächsten Tagen und Wochen.
So sieht's aus. Und wir freuen uns drauf, denn jetzt, wenn wir die deutschen Kader kennen, dann wird auch, finde ich, so die Vorfreude nochmal größer, bei mir zumindest.
So ist es.